Menschheit. Ein Artikel von Angela Papp. Der Forscher Pierre Teilhard de Chardin erlebte von 1881 bis 1955, diagnostizierte vor mehr als 85 Jahren, von einer unerklärlichen Ganzheitsbewegung getragen, fühlen sich heute Menschen gegensätzlichster Erziehung und unterschiedlichsten Glaubens einander nahe, geeinigt in einer gemeinsamen Leidenschaft für diese doppelte Wahrheit, dass sie im Begriff sind, sich zu vereinigen und dass sie die lebenden und tätigen Zellen der Menschheit sind. Können wir dies aus unserer heutigen Sicht bestätigen? In vieler Hinsicht ist es eng geworden auf unserem Planeten. Politisch, materiell, aber vor allem auch seelisch. Ein großer Teil der Menschheit erlebt den Verlust von Sicherheiten jedweder Art. Auf die Geopolitik bezogen heißt das, dass die Menschheit zu einem neuen Miteinander finden muss, wenn die Zahl der Krisen und Kriege nicht weiter zunehmen soll und das Recht des Stärkeren als treibende Kraft durch ein Zusammenwirken abgelöst werden soll, das für Abwägung und echten Ausgleich stehen kann, um die Außenseite dieser notwendigen Wandlung zu beschreiben. Von innen sieht die Aufgabe so aus. Die Welt wartet auf das Zusammenwachsen der Menschheit. Man mag unter der Last der Krisen, die für einen Einzelnen zu groß und zu schwer erscheinen, ächzen oder sich vor diesem Weltgeschehen in einen stillen Winkel zurückziehen. Denn was kann man schon tun? Was aber, wenn die Multikrise auch ein Hinweis auf ihre Lösung wäre? Ich folge in diesem Text unter anderem den Spuren von Pierre Teilhard de Chardin, dem Jesuiten und Naturwissenschaftler, von dem ein kühner christlicher Entwurf der Entwicklung der Menschheit hin zu einer spirituellen Einheit stammt, den er mit einer strukturellen Analyse der Entstehung und Entwicklung des Lebens zusammengebracht hat. Teilhard de Chardin, der den Christus als Zielpunkt der menschlichen Evolution sehr personal zu sehen scheint, wirft mit seiner Beschreibung der Evolution des Lebens, die nun schon mehr als 85 Jahre alt ist, ein Licht auf unsere globale Situation, das vieles erhellen kann. Eines vorweg, kein System, so schreibt der Autor, und das hat die Geschichte des 20. Jahrhunderts reich illustriert, sondern nur der Mensch selbst kann der Ausweg aus den Krisen sein. Die Entwicklung von Materie und Leben folgt nach Teilhard Prozessen stufenweiser Ausbreitung, also der Bildung größerer Einheiten, die von zunehmender Konzentration begleitet werden. Letztere besteht in der Bildung eines Zentrums, das ein übergeordnetes Bewusstsein beherbergt. Auf jeder Stufe entstehen ordnende Strukturen, Informationsübertragungen wie zum Beispiel Nervensysteme und dann einen Bewusstseinsbrennpunkt, der das ausgebreitete Ganze integriert. Es beginnt mit der Bildung von Elementarteilchen, dann von Atomen, gefolgt von Molekülen, dann Zellen. Hier beginnt das konkret Lebendige, schließlich von Organismen mit dem Menschen als natürlichem Endpunkt, der ein Selbstbewusstsein besitzt, welches der Reflexion fähig ist. Der nächste Prozessschritt, obwohl nach Teilhard von Gott beabsichtigt, ist dennoch kein automatischer. Er ist eine Wandlung. Die Menschen wachsen zur Menschheit zusammen, welche ein gemeinsames Bewusstsein entwickelt, das die Individuen erst zur Vollendung führt. Dazu erläutert der Autor, hier von Peter Biri paraphrasiert, innerhalb kleinerer Gruppen, in der Ehe, im Team, ist es eine alltägliche Erfahrung, dass die Vereinigung weit davon entfernt, die Menschen herabzusetzen, sie in sich selbst akzentuiert, bereichert und befreit. In Teilhards Gedankenkosmos gibt es den einen universellen und vollkommenen Menschen neben den Individuen, die ihn ausmachen und die offenbar in dieser höheren Einheit nicht verloren gehen. Desungeachtet bewegt sich die Menschheit global gesehen durchaus noch nicht zu dieser Vereinigung hin. Ganz im Gegenteil, die Individuen und die Strukturen, in denen sie organisiert sind, leben nach wie vor Konkurrenz- und Verdrängungskämpfe aus. Die vorhandenen Organisationsformen, also Clans, Fürstentümer, Staaten, Staatenbündnisse, später auch multinationale Konzerne, haben sich immer unter Anwendung von Gewalt gebildet bzw. behauptet und tun dies weiterhin. Die Welt wird jedoch zu klein für diese Art des Umgangs. Teilhard diagnostiziert, überraschenderweise klingt das sehr aktuell, eine kritische Phase der Menschheitsbildung. Ein Symptom hierfür ist der Prozess, den wir alle sehen können, dem wir alle unterworfen sind, jedoch ohne ihn zu bemerken oder ohne ihn zu begreifen. Die beschleunigte Eroberung der menschlichen Welt durch die Kräfte der Gemeinschaftsbildung, durch die Globalisierung. Dazu gehören die folgenden Erscheinungen. Schnell wachsende und sich verflechtende Menschengruppen, beständiges Engerwerden der wirtschaftlichen Bindungen, intellektuelle und finanzielle Trusts, übermächtige Großmächte, Ellbogenberührung wie in einem Gedränge sowohl unter den Einzelnen wie unter den Völkern. Dann auch die zunehmende Unmöglichkeit, allein zu sein, zu handeln, zu denken und so weiter. Die Tentakel einer rasch wachsenden, schon beinahe monsterhaft werdenden Gesellschaft spüren wir alle. Diese Diagnose können wir heute komplettieren durch die Einbeziehung des Internets und seiner Auswüchse, die das Denken der Menschheit ebenso zusammenspannt wie auch in Blasen vereinzelt. Ein einsamer Raum, der zumindest in diesem neueren Medium von der Hoffnung auf ein ausgeweitetes, gleichsam allen gehörendes Bewusstsein getragen wird und der zugleich eine Zellenbildung begünstigt, die das Gegenteil bewirkt. Mehr noch, diese weltumspannende Ressource ist keinem Menschen direkt zugänglich. Was wir aber auch erleben können, ist, von einer unerklärlichen Ganzheitsbewegung getragen, fühlen sich heute Menschen gegensätzlichster Erziehung und unterschiedlichsten Glaubens einander nahe, geeinigt in einer gemeinsamen Leidenschaft für diese doppelte Wahrheit, dass sie im Begriff sind, sich zu vereinigen und dass sie die lebenden und tätigen Zellen der Menschheit sind. Wie kann diese Ganzwerdung der Menschheit aussehen? Eine Auswirkung wird nach Teilhard sein, dass die Menschen zu ihrer individuellen Vollendung gelangen. Dies kann uns als Betrachter begeistern und inspirieren. Doch die Organisation der Ganzheit, soll sie nicht durch äußeren Zwang geschehen, muss, wiederum in den Worten Teilhards, in der Kraft der Liebe geschehen. Vielleicht kann man unser Menschsein zwischen den Polen von Individuum und Ganzheit in drei Kreisen beschreiben. Der erste ist allein in uns selbst. Er ist unser persönliches Denken, Fühlen, Wissen. Er kann für den Bereich stehen, den wir bewusstseinsmäßig umfassen, mit dem wir uns identifizieren, für den wir uns verantwortlich fühlen, der in unserem Herzen präsent ist. Der zweite offenbart das Wesen des Ersten in unseren persönlichen Beziehungen und Begegnungen. Er ist ein Übungsfeld, in dem wir Gemeinsamkeit und Liebe lernen können. Der dritte besteht in der weiteren Auswirkung unseres Seinszustands, in den Seelenkräften, die wir in das große Ganze, sprich in die Menschheit, hineingeben. Und auch von dort, im großen Ganzen, wird uns wiedergespiegelt, wer wir sind. Der erste Kreis ist der Kreis unserer persönlichen Suche. Menschen gelangen auf verschiedenen Wegen dahin, eine Weitung ihres persönlichen Bewusstseins zu erleben. Hier öffnet sich ein innerer Kosmos, in dem Hoffnung auf Einheit und Harmonie, aber auch Streben nach Erkenntnis und Machtraum greifen. Der zweite Kreis ist der tägliche Prüfstein, Hoffnung, Freude, Scheitern. Von einer unerklärlichen Ganzheitsbewegung getragen, beginnen wir Liebesbeziehungen und Freundschaften. In ihm zeigt sich, ob meine innere Weite und mein Wunsch nach Harmonie nur mir selbst gelten, als wäre ich auf meiner persönlichen Bühne. Stecke ich Grenzen ab, innerhalb derer meine Nächsten sich meinen Vorstellungen gemäß verhalten sollen? Bestehen meine Weite und Harmonie in der Anpassung der anderen? In Freundschaften und Liebesbeziehungen kann man sich selbst beobachten. Wird die Befindlichkeit meines Kreises durch die Unvorhersehbarkeit des anderen, ja seine Andersheit, gestört? Rette ich dann meinen Kreis, indem ich den anderen ausgrenze, gegen ihn kämpfe? Und vielleicht ist er nach seiner Niederlage wieder formbarer. Auf einem spirituellen Weg arbeitet jeder auf seine Weise an sich, um die Pfade recht zu machen, um es mit einem biblischen Wort zu umschreiben. Jeder folgt den Persönlichkeitsanteilen, die er fördert oder aufpoliert und opponiert gegen die Schatten, die er bei anderen vielleicht deutlicher sieht als in sich selbst. Konkurrenz entsteht. Wer ist fortgeschrittener? Wer macht es richtig? Wieder Ausgrenzung, wieder eine Gelegenheit zu prüfen, ob Weite und Einheit in der eigenen Vorstellung eingesperrt und somit ein schönes Bild bleiben sollen oder nicht. Die erlebten Reibungen schärfen und klären das Bewusstsein, sie reinigen das Herz. Es geht also darum, den eigenen Kreis zu öffnen oder, einem Ausspruch Voltaires folgend, wenn Gott ein Kreis ist, dessen Mittelpunkt überall und dessen Umfang nirgends ist, dann gilt für jedes Individuum, das diesen umfassenden Seinszustand sucht, Folgendes: den göttlichen Mittelpunkt überall zu vermuten, zuzulassen, wahrzunehmen. Das Selbstgefühl erfährt dann eine Veränderung. Auch wenn die eigenen Wahrnehmungen im eigenen Körper wohnen bleiben, werden Mittelpunkte sichtbar, die genauso relevant sind wie der, den ich besetze. Dort, in diesen sich entwickelnden, unermesslichen Innenräumen, ist Einheit. All diese Mittelpunkte schwingen im gleichen Ton. Wenn das wahrnehmbar wird, verändert sich meine Mitte. Sie kann gleichsam woanders aufleuchten, sich zu Hause wissen, sie kann Weiten erfahren, die meinem Ego unbekannt bleiben werden. Und sie kann wieder eingehegt werden von der Gewohnheit, von der Vorstellung, vor allem etwas Konkretes und Fassbares sein zu wollen, vielleicht zu müssen. Aber etwas von der erfahrenen Weite bleibt und das Ziel, für sich selbst einen vollkommenen persönlichen Kreis zu schaffen, verblasst. Etwas von mir ist nun da draußen, bei den Menschen, die ich kenne, und draußen im Weltgeschehen, dort, wo der dritte Kreis die Geschicke der Menschheit formt. Ich habe in meiner Beschreibung die eigentliche innere Umwälzung unterschlagen, die ohnehin weder herbeigeführt noch anschaulich beschrieben werden kann. Ihre Außenseite aber liegt in der Beziehung zu den Menschen, in wachsender Freiheit, im eigenen Inneren wie auch für die anderen. Von einer unerklärlichen Ganzheitsbewegung getragen, kämpft die Menschheit für Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit. Auch wenn die Kämpfe unerträglich scheinen, haben all diese Bewegtheiten äußerlich mindestens eine Qualität. Sie werden globaler. Alle Grenzen werden einmal aufgelöst, entweder in Freiheit, Liebe und Freude oder im Schmerz der Desillusionierung. Eine paradox erscheinende Entwicklung vollzieht sich. Je mehr die anderen in mir und ich in ihnen wohne, je mehr wir uns innerlich nähern, desto mehr Raum gibt es im Außen für unterschiedliche Lebensweisen, für das Austarieren von Bedürfnissen. Man kann erfahren, der Planet ist doch groß genug für uns alle. Und der Christus könnte unser aller Angesicht haben.